Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. In der letzten Podcast-Folge gab es noch den zweiten Teil des Interviews mit Timo. Da haben wir über Sprache im Marketing gesprochen. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hol das gerne noch nach. In der letzten Folge mit Marketing-Tipps haben wir uns angeschaut, wie du eine Produktlinie erweitern kannst und es ging um Herstellermarken und Handelsmarken. Heute bleiben wir auch erstmal bei dem Thema Marken und schauen uns hier die Herstellermarken mal genauer an. Es geht also zum Beispiel darum, was eigentlich eine Selektionsmarke ist und was der Unterschied zu einer Luxusmarke ist. Und dann sprechen wir auch noch ganz kurz über das Thema Verpackung. Außerdem gibt es heute wieder ein paar Marketing-News für dich. Heute geht es um die Offenlegung von Werbedetails, eine Agentur für Werbefilmproduktionen, ungenutztes Potenzial bei Streaming-Werbung und Heißluftballons. Aber genug für den Anfang, ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Starten wir also direkt rein in das heutige Thema. Heute soll es vor allem um die Herstellermarken gehen, aber nochmal zur Erinnerung, was Handelsmarken und was Herstellermarken sind. Bei den Handelsmarken sprechen wir von Mehrwertmarken, das sind die sogenannten Premium-Handelsmarken. Dann gibt es auf der zweiten Stufe die klassische Handelsmarke. Das sind dann meistens eben die Eigenmarken. Und zuletzt gibt es noch die Gattungsmarken. Das sind die sogenannten No-Name-Produkte. Bei den Herstellermarken, um die es heute gehen soll, haben wir auf der obersten Stufe die klassischen Luxusmarken. Dann kommen Selektionsmarken und als letztes kommt der klassische Markenartikel. Was ist jetzt eigentlich der klassische Markenartikel? Hier spricht man, wie der Name schon sagt, auch die klassischen Markenkäufer an. Man verfolgt eine Präferenz bzw. eine Differenzierungsstrategie und man nennt das Ganze eben klassische Markenartikel, weil sie aus dem historischen Markt quasi gemacht wurden, also aus dem historischen Markt entstanden sind. Und ein letzter Punkt noch zu klassischen Markenartikeln. Das sind häufig auch Fast-Moving Consumer Goods. Wir befinden uns hier also häufig im klassischen FMCG-Bereich. Die nächsthöhere Stufe, das sind dann die Selektionsmarken und wie der Name schon sagt, sind die nur sehr selektiv distribuiert, also sie sind nicht überall verfügbar und können dementsprechend auch gar nicht Marktführer werden. Also wenn du Marktführer werden möchtest, dann ist die Selektionsmarke der falsche Ansatz. Die Produkte von Selektionsmarken sind häufig im Fachhandel erhältlich und sind eben im Gegensatz zu klassischen Markenartikeln kein Fast-Moving Consumer Good mehr, weil die Zielgruppe eben deutlich kleiner ist. Und noch eine Ebene über den Selektionsmarken finden wir dann die Luxusmarken. Nur in diesem Luxussegment wird dann die sogenannte Premium-Strategie verfolgt. Also anders als davor wird hier nicht mehr die Differenzierungsstrategie bzw. die Präferenzstrategie verfolgt, sondern es geht wirklich um Premium. Die Zielgruppe besteht aber natürlich weiterhin aus sogenannten Markenkäufern. Wir finden im Luxussegment dann häufig sogenannte Flagship-Stores, also so Aushängeschilder. Und was hier aber auch noch mit reinspielt, ist der sogenannte Veblen-Effekt bzw. Prestigekäufer. Was heißt es jetzt konkret? Normalerweise wissen wir ja, wenn ein Preis für ein Produkt steigt, dann sinkt die Nachfrage. Das ist so die klassische Annahme. Dann gibt es aber noch die sogenannten Veblen-Goods bzw. den Veblen-Effekt und der besagt, je teurer ein Produkt wird, desto höher oder desto stärker steigt die Nachfrage danach. Und das hat unter anderem mit den sogenannten Prestigekäufern zu tun, also die Menschen, die sich eine Luxusmarke kaufen, weil sie damit Prestige ausdrücken möchten, weil sie vor ihren Freunden Eindruck schinden möchten oder eben auch andere Leute beeindrucken möchten. Und bei den Luxusmarken, da geht es wirklich um den Luxus, also es geht nicht um die gehobene Präferenz, wie zum Beispiel bei BMW, Mercedes-Benz oder Audi, sondern es geht wirklich um Luxusmarken wie Bugatti, Porsche oder Ferrari. Das sind jetzt also die drei Herstellermarken. Auf der sozusagen untersten Ebene haben wir die klassischen Markenartikel, danach kommen die Selektionsmarken und das höchste der Gefühle, das sind dann eben die Luxusmarken. Wenn wir jetzt die Herstellermarken und die Handelsmarken zusammennehmen, dann befinden wir uns im sogenannten vertikalen Wettbewerb. Es gibt aber auch noch den horizontalen Wettbewerb. Über den haben wir auch an anderer Stelle schon mal gesprochen. Hier nur noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Man unterscheidet zwischen Einzelmarken, Familienmarken und Dachmarken. Einzelmarken, das ist eben, wenn ein Unternehmen ganz viele verschiedene Marken hat. Eine Familienmarke ist sozusagen, wenn man bestimmte Produkte unter demselben Markennamen verkauft. Und wenn ein Unternehmen denselben Namen hat wie all die Produkte, die eben dort verkauft werden, dann nennt man das Ganze Dachmarke. Und dann gibt es theoretisch noch die Mehrmarkenstrategie, den Markentransfer und das Co-Branding. Eine Mehrmarkenstrategie hat man, wenn ein Unternehmen nicht nur ein Produkt unter einer bestimmten Marke rausbringt, sondern für denselben Anwendungszweck mehrere Marken hat. Das ist zum Beispiel bei Waschmittelherstellern der Fall. Hier gibt es in Unternehmen manchmal nicht nur eine Marke, die Waschmittel verkauft, sondern eben noch andere und dann hat man eine Mehrmarkenstrategie. Das macht man zum Beispiel, um unterschiedliche Zielgruppen ansprechen zu können, weil das, was unsere Oma kauft, das ist vielleicht nicht das, was wir unbedingt kaufen möchten. Ein Markentransfer ist, wenn ich eine Marke aus dem gewohnten Umfeld quasi rausnehme und in ein neues Umfeld reinbringe, also wenn zum Beispiel jetzt Adidas nicht mehr nur Sportartikel herstellt, sondern auch noch Parfüm, dann könnte man das als Markentransfer bezeichnen. Und beim Co-Branding ist es so ähnlich, hier bezieht sich es aber vor allem darauf, dass man zusammen mit einer anderen Marke eben ein Produkt auf den Markt bringt. Soweit also jetzt zum horizontalen und vertikalen Wettbewerb. Jetzt schauen wir uns mal noch an, was Verpackungen eigentlich für Markenprodukte bedeuten. Ganz klassisch kann man sagen, dass Verpackungen auch als Differenzierungsmerkmal notwendig sind oder genutzt werden können. Gerade wenn wir in Supermärkten oder Discountern sind und man sich quasi selbst bedient, dann hat man als Hersteller oder als Marke natürlich die Möglichkeit, nochmal mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber auch die Orientierung im Sortiment ist ein großer Vorteil. Also wenn meine Produkte direkt erkennbar sind für die Kundinnen und Kunden, dann habe ich natürlich einen Vorteil gegenüber den anderen Produkten. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, eine innovative Verpackungslösung zu finden, dann habe ich natürlich nochmal ein stärkeres Differenzierungsmerkmal als vielleicht andere Marken. Aber auch in der Kommunikation kann die Verpackung genutzt werden, zum Beispiel für die Kommunikation der Marke, aber auch für den Inhalt und auch für die Zielgruppe. Also je nachdem, was für eine Zielgruppe ich ansprechen möchte, passe ich vielleicht dann auch entsprechend meine Verpackung an. Und damit möchte ich ausdrücklich nicht sagen, dass man immer die innovativste Verpackungslösung haben muss, sondern es kommt wirklich darauf an, wen möchte ich denn eigentlich ansprechen und darauf sollte man dann auch seine Verpackung anpassen. Wenn ich also vielleicht eine jüngere Zielgruppe habe oder eine sehr technikaffine Zielgruppe, dann mag es sein, dass so innovative Verpackungslösungen der richtige Ansatz sind. Wenn das aber nicht meine Zielgruppe ist, dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, ob vielleicht ein klassischer Weg besser geeignet ist. In der Theorie kann man Verpackungen jetzt in vier Arten unterteilen. Das ist zum einen die Etikettierung. Ich glaube, da weiß jeder, was damit gemeint ist. Dann die Versandverpackung, also stehen die Sachen zum Beispiel auf einer Palette. Dann die Außenverpackung, das wird auch Sekundärverpackung genannt. Das sind also zum Beispiel Kartons. Und das Letzte und das, was dann auch der Kunde am ehesten zu sehen sieht, das ist die Grundverpackung, also das unmittelbare Produktbehältnis sozusagen. Dazu sagt man auch Primärverpackung und das ist dann zum Beispiel eine Folie. Auch wenn man sich natürlich an der Stelle überlegen sollte, ob eine Folie wirklich das richtige Verpackungsmaterial in der heutigen Zeit ist. Neben der Kommunikationsfunktion hat die Verpackung aber natürlich auch noch andere Funktionen und dazu gehört zum Beispiel die Informationsfunktion. Das heißt, hier werden Kundinnen und Kunden zum Beispiel über die Eigenschaften und Bestandteile des Produkts informiert. Dann gibt es noch die Mengenabgrenzungsfunktion, also um zum Beispiel Portionierungen vorzunehmen. Ich glaube, das ist auch den meisten klar. Als drittes gibt es dann noch die Identifizierungsfunktion. Das hatte ich auch gerade schon kurz angesprochen. Es geht also darum, dass die Kundinnen und Kunden die Marke leicht identifizieren können. Das ist zum Beispiel über eine spezielle Form möglich. Dann gibt es noch die Werbefunktion, also die Verpackung als Träger des Markenzeichens oder zum Beispiel auch als Träger der Werbebotschaft. Gerade für den Transport und die Lagerung kommt dann noch die Transport- und Lagerungsfunktion ins Spiel, also dass man das Ganze auch gut stapeln und transportieren kann. Und als letztes gibt es noch die Schutzfunktion. Das eigentliche Produkt soll natürlich auch geschützt werden, damit der Kunde oder die Kundin am Ende auch ein komplettes Produkt in der Hand halten kann. Und nicht ein kaputtes Irgendwas. Das war es jetzt erstmal zu den Marketing-Tipps für diese Woche. Das nächste Mal schauen wir uns die Verpackung nochmal ein bisschen genauer an und wie wir die im Marketing einsetzen können. Jetzt geht's erstmal weiter mit den Marketing-News für diese Woche. Anfangen möchte ich die heutigen Marketing-News mal wieder mit Amazon. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich zu denen immer wieder Artikel. Wahrscheinlich habe ich die Algorithmen gut darauf trainiert. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein neues EuGH-Urteil im Zusammenhang mit dem Digital Service Act der Europäischen Union. Und der EuGH hat gesagt, dass Amazon Informationen zu seinen Werbeanzeigen jetzt veröffentlichen muss. Amazon selbst sagt dazu, dass sie Bedenken haben, damit Datenschutzrecht zu verletzen. Und außerdem sehen sie die unternehmerische Freiheit gefährdet. Das Ganze hat aber auch Vorteile für die Werbetreibenden. Bisher war es ja immer recht schwierig für Werbetreibende, an Informationen über Amazon zu kommen. Mit der Veröffentlichung von den Informationen können jetzt aber Kampagnen für Amazon zum Beispiel optimiert werden. Beim zweiten Thema für heute geht es um KI. Auch hier sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen, was für Artikel ich so lese. Aber es wurde jetzt in Deutschland die erste KI-Werbefilmproduktion gegründet. Die Produktionsfirma will KI einsetzen, um schnell und präzise Filme zu erstellen. Und damit wollen sie unter anderem in der Lage sein, den wachsenden Bedarf an Videos zu decken. Es sollen aber nicht nur irgendwelche Videos generiert werden, sondern es geht wirklich um KI-generierte Filme und es soll eben der komplette Lookcast und die dazugehörige Musik generiert werden können. Beim dritten Thema geht es um Streaming-Werbung. Hier gibt es nämlich ein starkes Wachstum, vor allem getrieben durch Connected TV und werbefinanzierten Fernsehen, gibt es ein Wachstum bei Videowerbung im Streaming-Umfeld. Gerade im Zusammenhang mit sportlichen Großereignissen wird hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass Live-Event-Monetarisierung ein großes Thema sein könnte und dass an der Stelle eben noch viel ungenutztes Potenzial vorhanden ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass es regional große Unterschiede gibt. Also die USA sind an der Stelle zum Beispiel schon wieder deutlich weiter als Europa, aber auch in Europa gab es in dem Bereich zuletzt ein starkes Wachstum. Und der April ist zwar schon fast um, aber als letztes Thema möchte ich nochmal auf die diesjährigen April-Scherze von Marken eingehen. Das ist in den letzten Jahren ja nicht immer unbedingt glücklich verlaufen und teilweise kam es in den Tagen und Wochen danach dann sogar zu Anklagen von verschiedenen Unternehmen. Aber auch dieses Jahr gab es wieder April-Scherze von Marken. Eurowings hat zum Beispiel gesagt, wir bauen unsere Flotte jetzt mit Heißluftballons aus. In Zukunft kann man also im Heißluftballon nach Mallorca fliegen und kann auf dem Weg dorthin auch noch die schöne Landschaft genießen. Das Ganze war aber natürlich, wie schon gesagt, nur ein April-Scherz. Und man muss auch dazu sagen, dass der klassische April-Scherz eigentlich gar nicht mehr so relevant ist, weil es ja mittlerweile eigentlich jeden Tag irgendwelche Pranks und sonst was Videos gibt. Also der klassische oder traditionelle April-Scherz, der ist eigentlich gar nicht mehr so relevant. Und natürlich gab es auch dieses Jahr wieder einige April-Scherze, die irgendwie an der Zielgruppe vorbeigegangen sind. Das kannst du dann aber selber im Artikel durchlesen. Das war es jetzt aber erstmal zu den dieswöchigen Marketing-News. Das war's für heute auch schon wieder. Heute ging es um Herstellermarken und den Unterschied von Selektionsmarken und Luxusmarken. Und dann haben wir uns auch nochmal ganz kurz das Thema Verpackung angeschaut. Außerdem gab es heute wieder Marketing News. Lass mich gerne wissen, wie du dieses Format findest. Mich würde heute von dir interessieren, ob du auch schon mal etwas aus Prestige gekauft hast. Keine Angst, die Umfrage ist anonym. Und jetzt bist du noch ein zweites Mal gefragt. Bald gibt es ein Interview zum Thema Data Analytics im Marketing. Wenn du zu diesem Thema eine Frage hast, die du schon immer mal beantwortet haben wolltest, dann immer her damit. Alles Wichtige zu Folge und zu beantworten der Fragen findest du wie immer in den Shownotes oder unter deinem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps schauen wir uns dann, wie schon gesagt, die Verpackung nochmal genauer an. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, was Verbrauchern bei Verpackungen eigentlich wichtig ist und warum die Wiedererkennung von Produkten immer wichtiger wird. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniere kostenfrei den Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.